Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dein Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen in dieser RevPod-Folge, in der wir unseren Horizont erweitern möchten. Wir wollen uns nämlich mit multikulturellen Perspektiven im und auf das Referendariat beschäftigen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir zwei Expertinnen auf diesem Gebiet dazu geholt vom Netzwerk multikultureller JuristInnen. Das ist nämlich einmal die Sophia. Hallo Sophia.
Hi.
Und die Nurten. Hallo Nurten.
Hi Christian.
Ja, stellt euch vielleicht am Anfang einfach mal den Hörerinnen und Hörern vor.
Ich bin Sophia, ich mache gerade meinen Ref in Berlin beim Kammergericht und habe jetzt im März meine Prüfungen geschrieben und bin gerade in der Wahlstation in Brüssel.
Hallo zusammen, nochmal von mir. Ich heiße Nurten, ich bin Rechtsreferendarin in Würzburg, bin gerade in der Strafstation bzw. jetzt am Ende der Strafstation angelangt und freue mich, heute hier zu sein.
Ja, sehr schön. Wir haben schon gehört, Nurten, du sitzt in Würzburg, also in Bayern, Sophia in Berlin und ich in Münster in Nordrhein-Westfalen. Wir bilden ein schönes Länderdreieck in diesem Sinne. Und vielleicht die Frage nach der örtlichen Herkunft ist auch ein gutes Stichwort für eine kleine Anekdote, die ich an dieser Stelle gerne einmal erzählen möchte. Vielleicht vorab eine kleine Triggerwarnung. Es geht hier um so eine Alltagsdiskriminierungserfahrung, von der ich selbst zwar nicht betroffen gewesen bin, die ich aber überhört habe. Und zwar begab es sich, dass ich mich in einem Drogeriemarkt befand und da war eine Mitarbeiterin, die wurde von einer Kundin angesprochen und die war jetzt nicht gerade blond und blauäugig und die Kundin sprach diese Mitarbeiterin dann an: Sie sehen ja so schön aus, sagen Sie doch mal, woher Sie eigentlich kommen. Und mich würde mal interessieren, was diese Frage, von woher kommst du eigentlich, bei euch verursacht?
Also mir wurde diese Frage nicht in genau dem Kontext, aber so ähnlich auch schon öfter mal gestellt. Ich glaube, das kennen die meisten, auch Leute gerade bei uns im Verein, dass ja solche Fragen öfter auftauchen. Ich persönlich, also ich nehme das auch überhaupt nicht übel natürlich. Mir ist schon bewusst, dass Leute das nicht machen, um irgendwie gemein zu mir zu sein oder irgendwie ja mich schlecht fühlen lassen wollen. Aber es ist natürlich, es wird einem damit immer deutlich gemacht, man sieht offensichtlich nicht so aus, als wäre man deutsch oder als würde man so ganz hier so reinpassen. Und das ist meiner Meinung nach auch das Problem mit der Frage. Dazu kommt dann halt aber auch noch, in welcher Situation man so danach gefragt wird. Also gerade wenn ich jetzt im Supermarkt an der Kasse stehe, finde ich das meistens nicht ganz so toll, weil das so das Einzige ist, was die Leute dann von mir wahrnehmen. So, die wissen im Zweifel weder meinen Namen noch sonst irgendwas über mich, außer dass ich vielleicht hier jetzt gerade einkaufe. Und dann ist es aber ganz, ganz wichtig zu erfahren, wo ich denn jetzt herkomme oder was irgendwie meine Wurzeln sein könnten.
Ja, ich kann dir da nun zustimmen. Also bei mir kommt es auch ganz stark darauf an, wer diese Frage stellt und in welchem Kontext vor allem. Also ich persönlich finde verschiedene Kulturen, Nationalitäten selbst total interessant. Und wenn ich jetzt einen ja nicht deutsch klingenden Namen höre, frage ich tatsächlich auch nach, ja, woher kommst du denn, welche Nationalität hast du? Aber es kommt, wie gesagt, sehr drauf an. Wenn ich jetzt auf der Straße laufen würde und mich eine fremde Person ansprechen würde und nur auf diese Information hinaus möchte, wäre mir das schon sehr unangenehm, weil man dieses Gefühl bekommt, du siehst fremd aus, du siehst anders aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Party ist und gerade neue Leute kennenlernt und die fragen dann halt einfach, ja, woher kommst du eigentlich? Finde ich das nicht schlimm. Und da muss ich witzigerweise sagen, dass ich oft mit Türkin antworte und die meinten eigentlich die Stadt in Deutschland, aus der ich komme. Also ja, die Problematik gibt es da auch. Aber ja, es kommt sehr auf den Kontext an, würde ich sagen, im Ergebnis.
Ja, das glaube ich auch. Und wie ihr beide ja schon ganz richtig gesagt habt, jetzt in meiner Anekdote, die Kundin hat das natürlich aus reinster Freundlichkeit gefragt, ne? Sie hat das ja sogar mit einem Kompliment verbunden, nämlich du siehst ja so schön aus, also hat selbst keine bösen Absichten verfolgt. Allerdings, ihr habt ja auch gesagt, mit einer solchen Frage, jedenfalls von einer wildfremden Person, wird man sozusagen als andersartig oder nicht hierhin gehörend markiert.
Wenn ich an der Stelle einmal kurz nochmal einhaken kann, ich glaube, was an der Stelle ganz wichtig ist, sich auch als nicht betroffene Person vielleicht so ein bisschen bewusst zu machen, dass es nicht darauf ankommt, wie eben die Absicht dahinter ist, sondern es geht darum, wie die Person, die dann eben da angesprochen wurde, sich damit fühlt oder wie das bei der ankommt. Vielleicht kann man das gut vergleichen mit so dem Beispiel, wenn man jemanden aus Versehen anrempelt oder auf den Fuß tritt, was ja durchaus auch mal total ohne Absicht passiert im normalen Alltag, dann entschuldigt man sich ja trotzdem, weil man weiß, dass die Person, dass es der Person vielleicht wehgetan hat oder auch nur, weil es eben in unserem normalen Kontext unhöflich wäre, unabhängig davon, ob man das eben dann ja mit einer bösen Absicht gemacht hat oder nicht.
Ja, das ist ein tolles Beispiel, toller Vergleich, den kann ich auch sehr gut nachvollziehen, so dieses unbeabsichtigte Anrempeln. Ja, und für so etwas ein Bewusstsein zu schaffen, also wie solche Fragen zum Beispiel auf betroffene Personen, insbesondere auf Personen, die multikulturell sind oder sich als multikulturell empfinden, wie solche Fragen auf solche Personen wirken, dafür ist ja euer schöner Verein da, der Netzwerk multikultureller JuristInnen. Und wozu gibt es dieses Netzwerk eigentlich?
Ja, ich denke, unser Hauptziel ist vor allem Vorbilder sichtbar zu machen. Das versuchen wir zu erreichen im Rahmen von Veranstaltungen, sei es in Online- oder Präsenzformat oder durch Erfolgsstories bereits erfolgreich tätiger multikultureller JuristInnen. Wir möchten aber auch der Vernetzung von multikulturellen Personen beitragen und Raum für Austausch schaffen, also ein Safe Space vor allem. Das heißt für gegenseitige Unterstützung bei Fragen, Anliegen oder Erfahrungsaustausch. Das heißt, diese Vorbilder, die diese Erstakademiker meist nicht im nahen Umfeld hatten, möchten wir gerne mit dem Verein bieten. Wir möchten positive Vorbilder schaffen und damit zeigen, du kannst das genauso gut schaffen und du kannst dir hier Unterstützung und Vorbilder holen. Des Weiteren haben wir ja auch ein Mentoring-Programm für Studis. Da versuchen wir die auch zu unterstützen, quasi vom Tag 1 an. Und das ist uns auch ein wichtiges Anliegen.
Wir haben jetzt häufiger schon das Wort multikulturell gesagt. Was bedeutet denn das in eurem Sinne?
Wir haben uns da mal eine ganz tolle Definition für überlegt. Und zwar wollen wir damit Personen ansprechen, die sich aufgrund einer eigenen oder auch familiären Zuwanderungsgeschichte neben der Kultur der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch mindestens einer weiteren Kultur zugehörig fühlen. Wobei dafür Indikatoren wie zum Beispiel ein Zugehörigkeitsgefühl für eine andere Sprache, Religion, Traditionen oder Bräuche sein können. Was uns dabei wichtig war, ist, dass der Begriff weiter ist als das, was man so als Migrationsgeschichte oder Migrationshintergrund kennt, weil eben zum einen nicht alle Menschen, die zum Beispiel von rassistischer Diskriminierung betroffen sind, auch zwingend eine Migrationsgeschichte haben, nach der Definition. Andererseits wären dann aber Menschen, die so als weiß gelesen werden, also zum Beispiel Menschen aus Osteuropa oder mit Hintergrund aus osteuropäischen Ländern, die eben auf den ersten Blick nicht erkennbar unbedingt eine Migrationsgeschichte haben, sonst auch nicht angesprochen. Und da geht es uns eben dann darum, dass wir das möglichst inklusiv haben möchten und möglichst viele Menschen damit ansprechen wollen.
Ein wichtiger Punkt an dieser Stelle noch, einfach aus Erfahrungen, die wir schon im Verein hatten. Es waren auch nur 1-2 Anfragen, aber trotzdem recht erwähnt. Wir meinen damit eine dauerhafte Berührung, ne, mit der kulturellen Entscheidung her. Das heißt, ein Auslandssemester oder ein Urlaub im Ausland ist dabei leider nicht ausreichend. Wir freuen uns natürlich über das Interesse, aber da wir einen Safe Space schaffen möchten, möchten wir natürlich eine dauerhafte Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur, abgesehen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft.
Also genau, wie du richtig sagst, es reicht jetzt nicht, dass ich zum Beispiel interessiert bin an andere Kulturen, sondern man sollte sich der auch zugehörig fühlen. Das nur nochmal zur Klarstellung.
Genau.
Ja, und euer Netzwerk ist, wie ihr schon gesagt habt, soll ein Safe Space für multikulturelle Menschen bilden und das ist deshalb auch dient halt also Zwecken von multikulturellen Menschen. Wir wollen in dieser Folge allerdings einen Scope ein bisschen weitermachen, beziehungsweise wir meinen, dass es trotzdem gewinnbringend ist, auch für die, gerade für diejenigen Menschen, die sich nicht als multikulturell empfinden, diese Folge jetzt zu hören. Und zwar, wir wollen ja unterschiedliche Aspekte in diesem Zusammenhang ansprechen. Und ich kann vielleicht mal aus meiner Sicht als Richter und auch AG-Leiter erzählen, warum ich meine, dass es so wichtig ist, sich mit multikulturellen Fragen auseinanderzusetzen. Wir leben in einer pluralistischen und diversen Gesellschaft in Deutschland. Wie divers und pluralistisch, darauf werden wir im Laufe der Folge noch zu sprechen kommen. Und für mich als Richter ist es extrem wichtig, ein Verständnis für unterschiedliche Horizonte zu haben, um gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen. Und letztlich ist es ja auch ein Verfassungsgebot und liegt damit gewissermaßen in der Verantwortung von uns JuristInnen, Bedingungen zu fördern, die zu Gleichberechtigung führen. Darum gibt es übrigens auch für RichterInnen ganz regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen zu diesen Thematiken. Ich glaube, hier geht es letztlich um eine ganz wichtige Kernkompetenz, die in einer Welt, die zunehmend vernetzter und internationaler wird, auch einfach wichtig ist.
Ja, das ist auf jeden Fall super interessant, aus der AG-Leitersicht mal zu hören. Aber auch ganz generell muss man sagen, ich meine, heutzutage angesichts der aktuellen Entwicklungen, es jagt leider eine Schlagzeile die nächste, ist es gerade jetzt besonders wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, aufeinander zuzugehen, vor allem verschiedene Perspektiven einzunehmen und auch zu verstehen, dass sich jemand anders fühlen kann in bestimmten Situationen. Und in dem Zusammenhang, denke ich, ist auch wichtig, dass man sein Empathieverständnis vielleicht erweitert. Empathie für die Situation anderer Menschen. Und ich denke, dass dieses Empathiegefühl auch im juristischen Bereich sehr wichtig sein kann. Also sowohl im Beruf des Richters, vielleicht bei der Entscheidungsfindung, aber gerade auch vielleicht in der Anwaltschaft gegenüber dem Mandanten. Ich denke, es ist sehr wichtig, dem Mandanten das Gefühl zu geben, dass er verstanden wird, dass er gut aufgehoben ist an dieser Stelle. Und daher denke ich, dass es auf jeden Fall eine wichtige Kernkompetenz ist, die man auch schon im Studium, im REF und in jedem Bereich erlernen könnte. Und für mich ist es auch wichtig, an dieser Stelle zu betonen, es ist absolut normal, dass man sich als nicht betroffene Person nicht ohne Erklärung in jede Situation hineinfinden kann, damit, dass man das nicht direkt nachvollziehen kann. Wenn ich nicht multikulturell wäre, hätte ich das alles vielleicht auch nicht von Beginn an verstanden. Aber es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und irgendwann damit anfängt. Und ja, wenn du dir diese Folge bis zum Ende anhörst, leistest du dafür schon mal einen wichtigen Schritt.
Nur so ist es ja auch möglich, diese unbewussten Vorurteile zu erkennen und dadurch Diskriminierung zu vermeiden. Das ist ja eigentlich das Kritische. Zum Glück, die überwältigende Mehrheit bezeichnet sich selbst nicht als Rassisten oder jemand, der diskriminieren würde. Allerdings schweben in unserem Weltbild, in unserem Wertehaushalt ja ganz viele unbewusste Vorurteile, Klischees und Stereotypen rum. Und die zu hinterfragen, das ist ja häufig der erste Schritt, um so unbewusste Vorurteile zu erkennen und damit auch unbewusste Diskriminierung zu vermeiden, die zum Beispiel mit so gut gemeinten Fragen entstehen können. Ja, ihr habt schon gesagt, das Netzwerk dient vor allem ja auch dazu, Vorbilder zu schaffen. Und man fragt sich natürlich, warum besteht denn überhaupt der Bedarf, Vorbilder zu schaffen? Und das hängt zusammen mit der Repräsentation von multikulturellen Menschen in juristischen Berufen. Vielleicht holen wir mal da ein bisschen weiter aus und nehmen die Hörerinnen und Hörer mit, wie es eigentlich aussieht in Deutschland mit der Zusammensetzung unserer Gesellschaft und wie sich das niederschlägt in den juristischen Berufen. Wir haben uns da ein paar Zahlen rausgesucht. Du, liebe Hörerin, lieber Hörer, wirst die wichtigsten Studien und Daten, auf die wir Bezug nehmen, wirst du den Shownotes entnehmen können, damit du das alles auch selbst nochmal nachprüfen kannst bei Bedarf. Wir beschränken uns jetzt hier allerdings auf so große Linien, die wir zeichnen möchten. Die erste Frage, die da eigentlich am Ausgangspunkt steht, ist die Frage, ja, wie viele Menschen gibt es eigentlich in Deutschland, die multikulturell sind oder sich als solche bezeichnen würden. Und darüber haben wir schlichtweg keine Daten. Das hängt natürlich auch mit der Definition eures Vereins zusammen, die, soweit ich weiß, jetzt nicht verwendet worden ist in den Studien, die mir vorliegen. Allerdings ein ganz guter Ausgangspunkt ist immer der sogenannte Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes. Da finden regelmäßig Befragungen und Erhebungen zu der Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung statt. Und jetzt mal so Quizfrage, jetzt fängt dieses ganze Zahlenjonglieren an. Die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, du, liebe Hörerin, lieber Hörer, kannst ja jetzt gerade einmal schätzen, was denkst du, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund leben in Deutschland? Lass mir eine kurze Pause, Bedenkzeit. Und die Antwort lautet, im Jahr 2021 waren 7,5% der Menschen, die in Deutschland leben, solche mit Migrationshintergrund. Unter einer Person mit Migrationshintergrund versteht man eine Person, die selbst oder von der mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Also fast ein Drittel. Und da sieht man ja schon, wie bunt und pluralistisch wir sind.
Ja, ich bin selbst tatsächlich überrascht gewesen über diese Zahl. Aber ich finde, das zeigt einfach nur umso mehr, dass es wichtig ist, dass wir heute hier sind, darüber sprechen und dass wir voneinander lernen. Denn ich finde, je bunter, desto schöner. Und es ist auf jeden Fall einzigartig, was wir hier in Deutschland haben. Und ich bin sehr gespannt, wie die weiteren Zahlen dann aussehen, ob sich das auch in den Berufen widerspiegelt beispielsweise.
Ja, da teaserst du etwas an. Und man kann, bevor man jetzt auf die Berufe zu sprechen kommt, vielleicht mal auf die eigene Nahbereichsempirie zurückgreifen. Wie ist das denn bei euch in euren Arbeitsgemeinschaften? Wie groß sind eure Arbeitsgemeinschaften und wie viele Menschen mit Migrationshintergrund sitzen dort? Wisst ihr das überhaupt? Ich meine, das weiß man ja nicht unbedingt, ne? Aber vielleicht habt ihr ja aus irgendwelchen Gründen da Einschätzungen zu.
Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen AG sagen, wir sind 15 Leute und oder waren. Ich bin jetzt ja eigentlich durch davon, also mit mir noch eine andere Person mit Migrationshintergrund, soweit ich weiß. Also für Berlin finde ich eigentlich noch eine okaye Statistik, aber sagt jetzt auch noch nicht alles über das gesamte Ref aus.
Ja, ich habe gerade mal so frei Hand gerechnet, oder weißt du es selbst aus dem Kopf, Sophia, 2 von 15, wie viel das ist? Also es sind 13%. Also
ist eine gute Statistik dann eigentlich, oder? Also
ja, es ist zumindest nicht so weit weg von einer anderen Zahl, zu der wir vielleicht als nächstes kommen könnten, nämlich zu der Zahl der Studierenden mit Migrationshintergrund. Also wir behalten mal im Hinterkopf, in der gesamten Bevölkerung haben wir, ich runde jetzt mal auf, der Einfachheit halber, um nicht die ganze Zeit 27,5 zu sagen, sage ich jetzt einfach 28% sozusagen, kaufmännisch gerundet. 28% in der Gesamtbevölkerung. Im Studium stellt sich das dann schon anders dar. Da gibt es eine Sozialerhebung der Studierendenwerke, die sich auch auf das Jahr 2021 bezieht, und danach hatten 17% der Studierenden einen Migrationshintergrund. Also man sieht schon 11 Prozentpunkte weniger als gemessen an der Gesamtbevölkerung. Das Interessante ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich überdurchschnittlich häufig für das Jurastudium entscheiden. Also gemessen an allen Studierenden mit Migrationshintergrund entscheiden sich 6% dieser Gruppe für ein Jurastudium, und im Vergleich zu den Studierenden ohne Migrationshintergrund sind es 5,3%. Also ne, wenn man jetzt auf der einen Seite die Studierenden ohne Migrationshintergrund hat und auf der anderen mit Migrationshintergrund, die keinen Hintergrund haben, keinen Migrationshintergrund, entscheiden sich zu 5,3% für ein Jurastudium und die mit Migrationshintergrund zu 6%.
Finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant, gerade die Zeit zum Vergleich konkret beim Jurastudium. Also wir können da auch nur mutmaßen, ne? Es gibt da jetzt keine weitere Studie, soweit ich weiß, zu, weshalb das so ist. Aber was wir uns vorstellen können, weshalb das vielleicht der Fall ist, weshalb sich einige Leute oder einige Menschen mit Migrationshintergrund gerade fürs Jurastudium entscheiden, könnte halt sein, dass also viele machen eben aufgrund des Hintergrunds, aber eben auch aufgrund von, ja, meistens ist ja Migrationshintergrund, da gibt es eine relativ große Verschränkung mit ArbeiterInnen-Background, also dass die Menschen oft als Erste in ihrer Familie studieren und dass man dadurch oft dann in verschiedenen Kontexten schon mit Behörden oder ja mit der Verwaltung oder auch Gerichten in Kontakt gekommen ist, weil man zum Beispiel für Eltern übersetzen musste. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die bei uns im Verein, die auch immer ganz, ganz präsent ist, dass es eben viele schon früh auch in der Schulzeit machen und den Eltern oder die Eltern dabei eben unterstützen müssen und dadurch ja oft schon mehr juristische Schreiben gelesen haben als vielleicht einige andere, die das Jurastudium beginnen.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich musste gerade schmunzeln, weil mich das so ein bisschen in die Kindheit zurückgebracht hat oder ins Teenageralter. Aber ja, man hat auf jeden Fall gut was mitnehmen können von der Zeit. Ich denke, was da auch größtenteils mit reinspielt, sind vielleicht eigene negative Erfahrungen, Unrechtserfahrungen, die man gemacht hat und die man dann vielleicht mit dem Studium dann im Erwachsenenalter in dem Beruf auch aushebeln möchte. Man möchte sich nicht mehr so schwach in Anführungszeichen fühlen, wie man sich in einer Situation gefühlt hat, in der man vielleicht unfair behandelt wurde. Und mit dem Jurastudium kann man da natürlich, also kann man sich super Handwerkszeugs aneignen, in tolle Berufe einsteigen, um gerade gegen Unrecht zu kämpfen. Ich denke, das spielt für viele multikulturelle Personen und auch für mich auch eine große Rolle.
Ja, so viel dann zu den Zahlen im Studium. Also nochmal, im Studium sind es dann 17% der Studierenden, die einen Migrationshintergrund haben, und gemessen an der Gesamtbevölkerung sind da schon 11 Prozentpunkte abgegangen von. Und das geht jetzt auch so weiter, wenn man sich die juristischen Berufe nämlich anschaut. Da sieht es gemessen an der Gesamtbevölkerung nämlich ja ziemlich ungünstig aus. Man muss vorab sagen, es gibt praktisch zu keinem juristischen Beruf wirklich so eine super Datengrundlage. Man muss sich das so aus einzelnen Quellen so ein bisschen zusammenklauben. Deswegen, da gibt es jetzt keine systematische Erhebung, die ja den Anspruch erheben könnte, in jeder Hinsicht wissenschaftlichen Maßstäben zu genügen. Ich würde mal mit der Richterschaft anfangen, weil ich selbst halt auch Richter bin.
Darf ich einmal kurz bei dem Datendefizit noch einhaken? Das ist nämlich auch was, womit wir uns im Verein durchaus schon beschäftigt haben, weil wir auch immer das Problem haben, dass es super schwer ist, sich da auf Zahlen zu berufen, weil es eben einfach keine so verlässlichen gibt. Also ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema, weil das ja auch zeigt, wie viel viel Aufmerksamkeit oder eben halt auch nicht da bisher so drauf gefallen ist, das weiter zu erforschen. Und das ist ja auch, fand ich ganz interessant, hatte ich eben auch gelesen, dass es eben ja auch da bei der Frage, welche Forschungsfragen da als relevant und drängend empfunden werden, gerade in der Rechtswissenschaft, dass das eben kein Zufall ist, sondern dass das eben auch ein bisschen zeigt, dass eben diese Auseinandersetzung mit Fragen rund um Diskriminierung und Rassismus und Diversität, dass das durchaus auch wieder das Problem im Grunde aufzeigt.
Ja, genau. Wir werden auf die Rechtswissenschaften jetzt, also auf die ProfessorInnen jetzt konkret nicht zu sprechen kommen, aber dort besteht das gleiche Repräsentationsproblem. Es gibt darüber hinaus auch noch einen anderen Grund, der auch letztlich gut gemeint ist, nämlich dass teilweise, oder nicht nur teilweise, es dürfte häufig auch ein bisschen ethisch fragwürdig sein, dazu gute Daten zu erheben. Also man stelle sich mal vor, jede Referendarin, jeder Referendar wird bei der Einstellung gefragt, hast du Migrationshintergrund?
Ja, ich finde das eine ganz, ganz interessante Frage. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, weshalb wir ja auch mit unserer Definition da so ein bisschen Probleme haben oder weshalb wir jetzt von multikulturell reden und nicht von Migrationshintergrund oder anderen Begriffen. Das ist eben in Deutschland so dieses Konzept, so wie in zum Beispiel ja im angelsächsischen Raum gibt es das ganz viel. Und ich weiß auch, dass man da bei der Universitätsbewerbung wird teilweise für die Statistik wird gefragt nach der ethnischen Herkunft, nach der Religion. Das ist da relativ normal. Also natürlich hat das in Deutschland einen historischen Kontext, aber gleichzeitig führt es eben dann auch zu dem Problem, dass wir jetzt hier so dastehen und so ein bisschen ins Leere hinein, zumindest wir als Verein, da nur mutmaßen können.
Ein ganz extremes oder ein ganz augenfälliges Beispiel wird in einer Monographie genannt, die ich an dieser Stelle auch empfehlen möchte. Die verlinken wir dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in den Shownotes. Die ist Open Source, also kostenfrei zur Verfügung steht die, und die heißt Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Ist von mehreren WissenschaftlerInnen rausgebracht, unter anderem von dem Herrn Professor Tofik, den wir wahrscheinlich an anderer Stelle gleich nochmal erwähnen werden. Und zwar erzählt er von dem anekdotischen Beispiel, dass er im US-Staat Virginia einen Bußgeldbescheid wegen zu schnellen Fahrens kassiert habe. Und dort ist ganz standardmäßig in den Formularen das Feld vorgesehen für Race. Und jetzt nicht für Autorennen, sondern für mit großen, großen Anführungsstrichen an dieser Stelle mit für Rasse. Und sowas wäre natürlich undenkbar in Deutschland, ist auch zu Recht undenkbar hier. Allerdings, das ist einer der Hintergründe, warum man sich da teilweise schwer tat und offenbar noch schwer tut, Daten zu erheben. Ja, dann kommen wir jetzt mal auf die beruflichen Felder zurück. Es gibt bei der Richterschaft, auch da kann jede Hörerin, jeder Hörer sich selbst jetzt mal fragen von den AusbilderInnen, die er oder sie schon kennengelernt hat, wer hatte denn da Migrationshintergrund oder war multikulturell? Ja, ich weiß nicht, habt ihr AusbilderInnen selbst kennengelernt, die im Sinne eurer Vereinsdefinition multikulturell wären?
Also ich selbst hatte leider keine Ausbilderin oder einen Ausbilder mit Migrationshintergrund. Ich hätte mich sehr darüber gefreut. Das wäre also wirklich ein tolles Vorbild, ein direktes Vorbild gewesen. Aber ich habe tatsächlich mal die Unterschrift von der Staatsanwältin gesehen. Da klang der Name nicht ganz deutsch und das hat mir auch schon den Tag versüßt tatsächlich.
Ja, genau, da ist es wieder das Problem mit den mangelnden Vorbildern. Also ich kenne offen gestanden auch nicht viele RichterInnen, die ich im Sinne eurer Definition als multikulturell bezeichnen würde. Es gab in den 1960er und 1980er Jahren gab es in der Rechtssoziologie so einen Zweig, der nannte sich Justizforschung, und die kam zu dem Ergebnis damals, dass die Richterschaft im Wesentlichen sich aus der oberen Mittelschicht rekrutiere. So jüngere Daten, die sind schwer zu bekommen. In der Stuttgarter Zeitung aus dem Jahr 2011 wird der Deutsche Richterbund einmal zitiert mit den Worten, dass der Anteil von RichterInnen mit Migrationshintergrund etwa bei 8-9% liege. Also jetzt hier nochmal, man führe sich vor Augen, 28% der Menschen haben Migrationshintergrund in Deutschland, von den Studierenden sind es dann nur noch 17, und jetzt sind wir bei den RichterInnen angekommen und da sind es nur noch 9. Diese 9% kann man sich eigentlich auch merken für die übrigen juristischen Berufe. Es gibt eine Umfrage von Juve Online aus dem Jahr 2017 unter den Rechtsanwaltskanzleien. Auch das, da ist die Datengrundlage so ein bisschen fragwürdig. Da wurden vor allem Wirtschaftskanzleien und größere Wirtschaftskanzleien befragt. Also im Hintergrund steht da auch die Mutmaßung, vermutlich auch internationale Wirtschaftskanzleien, die tendenziell vielleicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund anziehen dürften. Allerdings war auch dort das Ergebnis, 9% der Belegschaft sind Menschen mit Migrationshintergrund. Migrationshintergrund. Und in der öffentlichen Verwaltung, da gibt es valide Daten vom Statistischen Bundesamt. Die Beamten mit Migrationshintergrund machen dort auch 9,2% aus.
Vielleicht einmal noch mal kurz, um auf die RichterInnen zurückzukommen. Also wir haben da auch nicht so konkret den Überblick bei uns im Verein, wie das aussieht, wie viele es da so gibt. Aber so anhand so anekdotischer Evidenz können wir durchaus sagen, dass es da immer schwierig ist, Personen zu finden, die zum Beispiel für Veranstaltungen oder Ähnliches bei uns im Verein sich bereit erklären oder sich überhaupt finden.
Ja, demgegenüber, Sophie hat es ja gerade für die Richterschaft schön dargestellt, wir haben dann auch darüber diskutiert, ob und warum das in der Anwaltschaft vielleicht anders aussieht. Also ich würde aus meinen persönlichen Erfahrungen und auch aus dem, was man im Verein mitbekommt, sagen, dass die allermeisten multikulturellen Personen sich dann schon eher für die Anwaltschaft, auch im Sinne einer Einzeltätigkeit als Selbstständiger, entscheiden. Und wir haben etwas gemutmaßt, woran das liegen könnte, und sind zum Ergebnis gekommen, dass man quasi als Selbstständiger in Anführungszeichen sein eigenes Ding machen kann und es natürlich auch bestimmte Merkmale gibt, mit denen man die Justiz gar nicht betreten kann. Zum Beispiel, wenn jetzt eine Frau, die Hijab trägt, die könnte ja in der Justiz ja gar nicht arbeiten als Richterin oder Staatsanwältin, und die sind dann auch eher selbstständig tätig, und ich denke, dass man da auch dann sich eben freier fühlt und nicht das Gefühl hat oder die Angst hat, abgelehnt zu werden.
Ich glaube, ganz generell kann man eigentlich für alle Berufe, also alle vor allem juristische Berufe, sagen, dass die Hemmschwelle da geringer wird, wenn es andere Menschen gibt, die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund haben oder, also so doof es irgendwie klingt, die vielleicht auch so ähnlich aussehen wie man selber, die man dann so als Vorbild haben kann oder bei denen man sieht, so, das hat für die funktioniert, die arbeiten da, das klappt alles gut, dass man eben nicht so das Gefühl hat, man steht da so als irgendwie Einzelkämpfer an dem Arbeitsplatz. Und das ist eben für uns auch ein ganz wichtiges Ziel im Verein. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass ich kann verstehen, dass man das immer nicht so gut nachvollziehen kann, wenn man das Problem nicht hat. So als Beispiel ist uns da eingefallen, vielleicht zumindest die weiblichen Hörerinnen können es vielleicht nachvollziehen. Ich glaube, so gerade im Arbeitskontext fühlt man sich ja zum Beispiel tendenziell wohler in Situationen, in denen man nicht die einzige weibliche oder weiblich gelesene Person ist, die dann in einem Raum dabei ist. Und das hat ja zum Beispiel auch, das hat ja so Gründe, zum Beispiel, wenn irgendwelche unangemessenen Kommentare fallen oder man sich irgendwie mit irgendwas unwohl fühlt, dass es durchaus einfacher ist, das dann anzusprechen, wenn man eben nicht alleine ist, sondern zu zweit und vielleicht erstmal die Möglichkeit hat, sich da in einem kleineren Kreis auszutauschen und sich gegenseitig da so ein bisschen zu bestärken. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich auch in Bezug auf andere Diskriminierungsmerkmale auf jeden Fall ein Punkt oder ein Faktor, den man da an der Stelle nennen könnte.
Ja, wir sehen also, in allen juristischen Berufen sind Menschen mit Migrationshintergrund und man muss sagen, mutmaßlich dann auch Menschen mit multikulturellem Background im Sinne eurer Definition unterrepräsentiert. Und man kann sich ja jetzt die Frage stellen, warum ist das denn problematisch überhaupt? Mal überspitzt gesagt.
Ja, also ich denke, wir hatten, oder Christian, du hattest es am Anfang auch schon angeschnitten. Also wenn quasi in Deutschland 28% der Menschen einen Migrationshintergrund haben, das aber dann in den sehr wichtigen juristischen Bereichen, Berufen nicht widergespiegelt wird, dann wird da einfach eine wichtige und große Anzahl von Menschen nicht gesehen. Das heißt, Urteile im Namen des Volkes ergehen dann vielleicht doch nicht im Namen aller, die es berühren sollte.
Also ich glaube, ganz wichtig ist dabei, dass man sich dabei bewusst ist, dass das ja auch ein Faktor ist, den Menschen, die dann selber mit der Justiz in Berührung kommen, auf jeder Seite, dass das eben eine Wirkung hat. Also wenn ich jetzt ins Gericht gehe und ich sehe da nur Menschen, die du hast es vorhin gesagt, soziale Herkunft, so der oberen Mittelschicht angehören, und das ist meistens Überschneidung dann eben auch mit Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben, dann kann das durchaus zu dem Gefühl führen, dass man eben selbst nicht so Teil dessen ist, dass man eben so eine Berührungsangst in gewisser Weise auch hat, dass man sich dem so ein bisschen ausgesetzt fühlt und da nicht so viel Vertrauen in die Entscheidung hat. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man zum Beispiel es ein Problem ist, wenn man so, also wenn es gerade um Sachverhalte auch geht, in denen Diskriminierung eine Rolle spielt, oder dass da eben dann eine entsprechende Sensibilisierung bei den Menschen, die dann die Entscheidung letztendlich ja treffen, im Zweifel nicht gegeben ist, weil sie selber da weniger Berührungspunkte mit haben und das vielleicht auch selbst nicht nachvollziehen können, ob sich da die Menschen dann damit auseinandergesetzt haben in ihrem privaten oder auch ja, also generell damit auseinandergesetzt haben, ist ja damit, ist der Moment tendenziell eher eine freiwillige Sache. Und das ist natürlich auch nicht immer gegeben, wenn die Person dann einen Migrationshintergrund hat oder da generell mehr Menschen mit Migrationshintergrund sind. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich da ja das Gefühl hat, dass die Menschen das nachvollziehen können, die dann da am Ende auch die Entscheidung treffen. Und genau, ich denke eben, dass es ganz wichtig ist, dass der Staat auch von den Menschen repräsentiert wird, für den er dann am Ende steht und entscheidet. Also genau, wenn man sich die Zahlen anguckt, mehr als ein Viertel der Menschen haben Migrationshintergrund, wenn dann aber eben die Menschen, die den Staat repräsentieren, das so nicht abbilden. Ich rede da gar nicht davon, dass das jetzt exakt eine Abbildung sein muss, aber wenn man einfach das Gefühl hat, das ist so absolut die Ausnahme, dass da mal jemand steht, dann ist das auf jeden Fall ein Problem für die Glaubwürdigkeit, würde ich sagen.
Ja, und in einem solchen Rechtssystem kann es ja im schlimmsten Fall dann auch zu Akzeptanz- oder Legitimationsdefiziten führen, wenn eine bestimmte Personengruppe praktisch nicht beteiligt ist in personeller Hinsicht an den Gerichten zum Beispiel, was allerdings auch für den Anwaltsberuf ja gelten dürfte. Außerdem, es verfestigen sich damit ja auch die Stereotypen. Was ist idealerweise, idealtypisch ein Richter, eine Rechtsanwältin für mich in meinem Kopf? Und wenn da bei der Gerichtszusammensetzung oder auch bei der Zusammensetzung der Kanzleien nicht Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind, dann führt das wieder dazu, dass dieses Stereotyp, meinetwegen des weißen Rechtsanwalts, sich verfestigt und das führt eventuell dazu, dass Menschen mit Migrationshintergrund abgeschreckt werden, einen solchen Beruf zu ergreifen. Ne, man kann auch mal in juristischer Hinsicht von so unbewussten Vorurteilen kann sich, glaube ich, kein Mensch frei machen und wir haben ja gerade in der praktischen Rechtsanwendung ganz viele Einfallstore für sowas. Wir arbeiten ja ständig mit Wertungen und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich da immer der objektive Dritte oder der objektive Empfängerhorizont nach 133, 157 BGB. Keiner von uns hat jemals mal einen objektiven Dritten getroffen. Ne? Das ist ja so eine Kopffigur von uns Juristinnen und Juristen. Und in diese Kopfgeburt stecken wir letztlich unsere eigenen Vorstellungen und Werte. Und wenn die Menschen, die diese Norm anzuwenden haben, nur aus einer bestimmten homogenen Gruppe besteht eben die Gefahr, dass der objektive Dritte auf eine bestimmte Perspektive verengt wird und sozusagen blind wird für abweichende soziale Realitäten.
An der Stelle, klar, im BGB, ich sehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich glaube, wo das aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist im Strafrecht zum Beispiel, wenn es um die Auslegung von zum Beispiel Delikten geht, in denen eine bestimmte Diskriminierung dann auch mit tatsächlich quasi Tatbestandsmerkmal ist. Also zum Beispiel bei Beleidigungsdelikten kann das ja durchaus Thema sein. Oder auch sonst, es gibt im Antidiskriminierungsrecht ist das im Grunde ja das Gleiche. Also man muss sich dann vorstellen, also wenn man sich so dieses Bild vorstellt, dass eben dann RichterInnen, die selbst so keinen Berührungspunkt dazu haben oder nicht davon betroffen sind, dann letztendlich darüber entscheiden, ob ein Diskriminierungsmerkmal vorliegt und was denn jetzt tatsächlich vielleicht rassistisch oder diskriminierend ist und was nicht, kann tatsächlich schwierig sein, wenn das so in der Gesamtheit so ist. Also wenn eben da kaum oder wenig Menschen, die eben selbst die Erfahrungen vielleicht machen oder zumindest gut nachvollziehen können, da mit Einfluss haben und da vielleicht auch ein bisschen andere Perspektiven immer nochmal drauf geben können. Ich glaube, das ist da ja auch ganz wichtig.
Im Strafrecht ist natürlich dieser Punkt der Strafzumessung auch sehr interessant. Dazu gibt es nach meinem Wissen keine Daten und keine Erhebung zumal sie auch problematisch sein dürften zu erheben. Aber man stelle sich mal hypothetisch das Experiment vor, man hat zwei komplett vergleichbare Fälle und nur in dem einen Fall hat der Mensch einen Migrationshintergrund und im anderen Fall nicht. Und dann die Frage, ob das Gericht wohl zu derselben Strafhöhe kommt. Das mal so als hypothetisches Gedankenexperiment. Ich werde gleich mal aus dem Bildungsbereich auf eine Studie zu sprechen kommen. Die finde ich ganz frappierend, wie tief verwurzelt dann doch so Stereotype Bilder in den Köpfen der Menschen sein können. Diese fehlende Diversität in den juristischen Berufen, die sickert praktisch auch durch in den Ausbildungsbetrieb. Wenn man sich nämlich mal so die Klausursachverhalte anschaut, die wir so haben, auch da kannst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja in dich gehen und darüber nachdenken, wie viel ja Menschen mit mutmaßlich Migrationshintergrund oder multikulturelle Menschen in euren Klausursachverhalten so vorkommen. Habt ihr da Beispiele?
Also ich habe ein negatives Beispiel, wenn wir das vorschalten können, und als letztes ein positives, damit das länger im Gedächtnis bleibt. Also erst vor wenigen Monaten in der Strafstation zum Beispiel, da hat ein Richter die prozessuale Tat erklärt anhand verschiedener Sachverhalte und da waren leider neben sexistischen auch sehr stereotypische Darstellungen. Ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr nachgeben, aber es war ungefähr südländisch aussehende Männer fahren mit lauter Musik in einem BMW und begehen dabei verschiedene Straftaten. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich finde es nicht problematisch, dass Personen mit Migrationshintergrund grundsätzlich in Sachverhalte eingebaut werden. Ich meine, wir leben hier und sind natürlich dann auch Teil der Kriminalstatistik. Das ist ja nur logisch. Dennoch habe ich das Gefühl, dass gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund oder multikulturelle Personen, wie wir sagen, eine sehr bildhafte, übertrieben bildhafte und stereotypische Darstellung erfolgt. Und jetzt das Ergebnis dieses Sachverhalts, dass die Personen südländisch ausgesehen haben, hatte überhaupt nichts mit dem Ergebnis zu tun. Also es hat wirklich überhaupt keine Rolle gespielt. Und dementsprechend, ja, fragt man sich natürlich, musste man das einbauen, gerade in diesen Zeiten, wo es sowieso schon wieder ein bisschen problematisch ist, muss man auch als Richter, gerade in dieser wichtigen Rolle als AG-Leiter, aufpassen, wie man sich ausdrückt, wie man das darstellt, finde ich.
Ich finde es auf jeden Fall einen guten Punkt. Ich glaube, was an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig ist zu betonen, also es geht, wie gesagt, nicht darum, dass das irgendwie gar nicht erwähnt werden darf oder soll das oder wer da jetzt die Straftaten begeht. Also es geht einfach nur darum, da eine Balance zu schaffen oder da darauf zu achten, dass eben eine Balance vielleicht in gewisser Weise besteht, also dass eben ja Menschen mit irgendwie offensichtlich erkennbarem Migrationshintergrund vielleicht nicht nur als Tatverdächtige auftauchen, sondern auch in anderen ja Rollen sozusagen. Also ich meine zum Beispiel in einem zivilrechtlichen Sachverhalt gibt es ja auch immer Käufer und Vermieter und ich weiß nicht was alles noch. Da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass da eine so Repräsentation noch relativ wenig angekommen ist und das Gleiche, wenn es dann in Richtung ja die Vertreter der Justiz und Anwaltschaft geht. Obwohl ich da auch einmal ein positives Beispiel anmerken kann. Und zwar war in meiner einen Examensklausur, ich habe mich ganz doll gefreut darüber, aber war ein Anwalt mit offensichtlich also persischem Nachnamen mit dabei und ich fand es ganz toll, als ich das dann auch da in diese Klausur schreiben konnte. Das ist natürlich überhaupt nicht, also es ist überhaupt kein objektiv schlimmer Punkt so in dem Kontext, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber es macht auf jeden Fall was mit den Leuten, wenn man da ja dann irgendwie so ein bisschen, das manchmal zumindest auftaucht.
Genau, das ist nicht das total Problematische. Auf der einen Seite halt gerade, wie ihr sagt, in zivilrechtlichen Fällen, wo multikulturelle Menschen so gar nicht stattfinden irgendwie, also jetzt mal überspitzt gesagt, ne? Auf der anderen Seite dann, wenn Menschen vorkommen, die mutmaßlich ausländisch klingenden Namen haben, dann allerdings in negativer Funktion. Also da können wir auch mal gerne den Instagram-Kanal Üble Nachlese zitieren. Das ist eine wahre Fundgrube für Klausursachverhalte, die so Stereotype reproduzieren. Der erste Satz einer Strafrechtsklausur lautete zum Beispiel: Um in das Anwesen der Eheleute Kaiser einzubrechen, also hier haben wir erstmal einen sehr deutschen Namen, Kaiser, um in das Anwesen der Eheleute Kaiser also einzubrechen, sucht Shahin Yilmaz nach einem Komplizen. Und mit Shahin Yilmaz haben wir auch von der Schreibweise jemanden, der mutmaßlich einen Migrationshintergrund hat. Und das ist natürlich super problematisch, dass dann solche Menschen nur in diesen Funktionen vorkommen. Bleiben wir mal beim Prüfungsbetrieb. Wir haben schon einmal über den Herrn Professor Tofik gesprochen. Der hat eine super spannende Studie veröffentlicht zu der Frage, wie sich Geschlechts- und Herkunftsmerkmale auf die juristischen Examensergebnisse auswirken. Auch die werden wir verlinken in den Shownotes. Die ist von 2018. Und das frappierende und ehrlich gesagt auch sehr ernüchternde Ergebnis dieser Studie war, dass Personen mit Migrationshintergrund in beiden Examina im Durchschnitt schlechter abschneiden. Und zwar im ersten Examen im Durchschnitt mit 1,42 Punkten und im zweiten Examen im Durchschnitt 1,31 Punkte schlechter. Man muss dazu sagen, die Studie kann da an dieser Stelle mangels Datengrundlage auch keine Ursachenforschung betreiben. Also es bestehen allerdings Anhaltspunkte dafür, dass diese schlechteren Examensergebnisse nicht darauf zurückzuführen sind, dass die Person mit Migrationshintergrund weniger fleißig, diszipliniert oder klug sein, sondern es kann einerseits zusammenhängen mit möglichen Diskriminierungen, die in der mündlichen Prüfung stattfinden und auf der anderen Seite, dass die juristischen Examina in der Regel ja praktisch den Endpunkt eines Bildungsweges markieren, wobei auf diesem Bildungsweg diverse Selektions- und Diskriminierungsmechanismen stattfinden oder stattgefunden haben.
Ja, total. Ich fand es damals auch sehr, sehr interessant, als ich das erste Mal die Studie gelesen habe, beziehungsweise davon gehört habe. Das war bei mir tatsächlich sehr kurz vor meiner mündlichen Prüfung im ersten Examen. Ich glaube, genau, wie du schon gesagt hast, also die Studie selbst sagt natürlich nichts, beziehungsweise wenig zu den Ursachen und kann das auch gar nicht liefern. Aber ich finde trotzdem, was man daran auf jeden Fall gut erkennt, ist, dass eben offensichtlich ist, dass da auch ein strukturelles Problem besteht. Auf welcher Ebene das Problem besteht, dazu bedarf es halt einfach mehr Forschung. Aber da sehen wir wieder so ein bisschen den Punkt, den wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, wo eben das hinführt, wenn man da einfach gar keine Daten zu hat, dass dann eben man da auch nicht weiß, oder also zum Beispiel auch wir als Verein können ja auch nur mutmaßen, an welcher Stelle wir da ansetzen können. Und was ich aber auch interessant fand in der Studie, das war in Bezug eben auf diese Unterschiede beim Faktor Geschlecht eigentlich vor allem bezogen. Aber da hat die Studie eben auch gezeigt, dass sich diese Ergebnisse, die sich bei der bei diesen Unterschieden in den Ergebnissen in Bezug auf das Geschlecht beziehen, sich durchaus nahezu angleichen, wenn in den Prüfungskommissionen auch eine weibliche Person sitzt. Und ich glaube, das ist zumindest was, also das kann man vielleicht zumindest in Betracht ziehen bei der Besetzung der Prüfungskommission. Also zumindest wir würden uns ja schon freuen, oder wir freuen uns auf jeden Fall, wenn da schon mal so ein bisschen ein Bewusstsein dafür besteht, dass das eben ein Thema sein kann. Und dass das eben auf jeden Fall auch ein Faktor ist, der da helfen kann.
Und dass dieses schlechtere Abschneiden in Examina nichts damit zu tun hat, dass die Menschen irgendwie weniger klug oder weniger fleißig seien, das möchte ich gerne veranschaulichen mit, finde ich, einer sehr beeindruckenden Studie, die stattgefunden hat an der Pädagogisch-Psychologischen Fakultät der Uni Mannheim. Auch das ist eine Studie, die ist öffentlich zugänglich und die verlinken wir dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, in den Shownotes. Da war es nämlich so, an dieser Studie nahmen rund 200 Lehrkräfte teil, ne? Also Menschen, die auf Lehramt studierten und mit dem Ziel eben später auch andere Menschen zu bewerten im Rahmen des Schulunterrichts. Und diese rund 200 Lehrkräfte wurden in 4 Gruppen unterteilt und denen wurden jeweils zufällig Diktate von den Schülern Max oder Murat zugewiesen. Und diese Diktate hatten dieselbe Fehleranzahl. Also es gab zum Beispiel ein Diktat von Max mit einer Fehlerzahl von 30 und ein komplett identisches Diktat von Murat, ebenfalls mit einer Fehleranzahl von 30. Und die Lehramtsstudierenden sollten diese Diktate dann bewerten. Und man ahnt schon oder befürchtet vielmehr, worauf es alles zuläuft. Es war so, dass die Diktate von Murat im Durchschnitt rund eine halbe Note schlechter bewertet worden sind im Schnitt, obwohl sie komplett identisch gewesen sind, mit der Ausnahme, dass eben über dem einen Diktat Murat stand und über dem anderen Max. Also bei der Diktatversion mit 30 Fehlern erreichte Max im Schnitt eine Note von 3,64, während Murat eine Note von 4,15 erreichte. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, niemand von diesen Lehramtsstudierenden würde sagen, ich diskriminiere oder ich bin Rassist oder so. Aber da sieht man, wie wirkmächtig einfach Stereotype sind, die man nicht bewusst hinterfragt. Und darum ist es auch im Kontext des Ausbildungsbetriebes so wichtig, dass man das reflektiert.
Ja, Christian, die Studie hat mich auch total erschrocken, vor allem vor dem Hintergrund Selektionsprozess. Das fängt ja schon in der Grundschule an, wie wir hier sehen. Und da kann ich auch leider wieder eigene Erfahrungen mit einbringen. Ich habe in der Grundschule die Empfehlung für die Hauptschule bekommen, genauso wie meine Schwester und mein Bruder und auch einige meiner Freundinnen. Und in dem Ausmaß, in dem Rahmen, gerade als Erstakademiker, wissen es die Eltern vielleicht auch nicht besser und verfolgen das dann einfach so, sodass schon im Kindesalter, in der Grundschule, der ganze weitere Weg verbaut wird, sodass man jetzt abgesehen vom Jurastudium noch nicht mal in die Nähe eines Abiturs oder auch der Realschule gelangen kann. Ich bin froh, dass meine Eltern da dahinter geblieben sind. Ich hatte dann eben den Umweg über die Realschule und dann das Abitur und so weiter. Aber es ist erschreckend zu sehen, dass es auch jetzt noch so maßgeblich ist, was für ein Name da vorne dran steht. Und bei meinem Namen liegt der Schluss leider auch sehr nahe, dass ich Migrationshintergrund habe. Deswegen, ich will gar nicht genau wissen, was mir da alles entgangen ist, vielleicht deswegen.
Wir sehen also, dieses Repräsentationsdefizit führt zu vielfältigen Problemen. Wir haben die mangelnden Vorbilder, wir haben die Verfestigung von Stereotypen, wir haben mutmaßlich unbewusste Diskriminierung im Prüfungsbetrieb. Und das ist ja der Grund, warum eure Arbeit als Netzwerk multikultureller JuristInnen so wichtig und so bedeutsam ist. Und wir haben ja jetzt viele problematische Dinge angesprochen, auch viele Dinge, wo es manchmal unangenehm ist, sich vielleicht gerade ihr jetzt ich als weißer Mann sozusagen, sich Gedanken drüber zu machen. Vielleicht könntet ihr doch zum Schluss mal einige positive Erfolgsgeschichten oder Anekdoten aus eurer Vereinsarbeit wiedergeben.
Voll gerne. Also ich habe ja gerade schon ein bisschen über unser Mentoring-Programm erzählt. Ich glaube, das kann man vielleicht in dem Kontext auch gerade nennen. Das ist auf jeden Fall was, wo wir uns irgendwie sehr drum bemühen, dass wir da den Studierenden mit Migrationshintergrund die Möglichkeit geben, ja, sich schon im Studium dazu zu Unterstützung zu holen und genau da Orientierung auch ein bisschen zu bieten, auch was dann so spätere Berufsaussichten und so angeht. Dann haben wir in letzter Zeit relativ viel gemacht. Also wir haben jetzt gerade einen Artikel im Berliner Anhaltsblatt auch veröffentlicht über eine Veranstaltung von uns zum Thema Multikulturalität in der Anwaltschaft. Dann sind wir auch dieses Jahr beim DAV vertreten, beim Deutschen Anwaltstag. Und das finde ich total gut, weil wir da eben auch, also es geht auch darum, eben aufzuzeigen, dass wir überhaupt da sind, dass die Leute uns kennenlernen, dass sich mehr Leute uns anschließen können und wir eben die Möglichkeit haben, mitzusprechen und auch in so Entscheidungsfindungsprozessen mitzuwirken.
Ich glaube, mein Highlight bisher war auf jeden Fall die JuraCon, bei der wir das erste Mal teilgenommen haben vor wenigen Monaten. Das war auch ganz toll, dass wir da zwischen dem Beck-Verlag und anderen ganz bekannten Beständen standen und die multikulturellen Studierenden sind mit ganz großen Augen auf uns zugelaufen, weil sie uns größtenteils noch gar nicht kannten. Und es war einfach wirklich ein tolles Gefühl, denen so Mut zusprechen zu können und eben zu sagen, hey, du bist nicht alleine, auch wenn dir vielleicht Erfahrungen und Vorbilder fehlen, wir helfen dir dabei. Ich glaube, da hat die Repräsentation auch gut geklappt. Oder natürlich auch bei Zusammenarbeit mit Kanzleien, gerade in Großkanzleien, ist es uns aufgefallen, dass die auch immer sehr gut besucht sind, die Veranstaltungen, weil sich viele multikulturelle Personen vielleicht da auch wiederum nicht sehen, weil es eben wieder so eine, ein bisschen elitär ist dort und man sich da vielleicht nicht wohlfühlen würde. Und ich denke, dahingehend gelingt uns das auch ganz gut. Und generell auch die Stammtische in den großen Städten, weiß nicht, ob wir die schon genannt hatten, wir sind in Frankfurt, in München, in Hamburg, in Berlin und möchten einfach zeigen, wir sind hier und ihr könnt das Jurastudium genauso gut meistern und auch die Berufe danach genauso gut meistern. Und ja, lasst euch nicht entmutigen.
Ja, euch als Netzwerk multikultureller JuristInnen kann man auf vielfältige Art und Weisen erreichen. Da haben wir einmal die Seite nmkj.de und dem Instagram-Kanal, alles entsprechend in den Shownotes.
Wir sind auch auf LinkedIn vertreten.
LinkedIn auch, werden wir auch verlinken. Möchtet ihr sonst den Hörerinnen und Hörern noch abschließend etwas auf den Weg geben?
Vielleicht abschließend ist es nochmal wichtig für mich zu betonen, lasst euch eure Träume und Ziele nicht ausreden. Wenn ihr keine Vorbilder in eurem Umfeld habt, dann sucht euch welche und versucht aufeinander zuzugehen, mehr Empathie zu zeigen und gebt Hass auf jeden Fall keine Chance. Und mein letztes Wort ist ein riesen Dankeschön, dass wir heute hier sein durften. Es hat viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall mal was ganz Neues und dass wir uns an die Hörerinnen und Hörer richten durften. Und danke an alle, die bis hierhin mitgehört haben.
Also ich freue mich, dass wir hier sein durften. Ich hoffe, es ist auch für die Zuhörenden spannend gewesen.
Ja, der Dank liegt ganz bei mir. Ich habe zu danken, dass ihr hier in unserem Podcast gekommen seid, um eure Perspektive zu teilen. Ich finde das sehr gewinnbringend und sehr bereichernd. Und vielleicht führe ich an dieser Stelle auch noch die Anekdote von dem Anfang zu Ende. Das habe ich nämlich gar nicht gemacht. Das habe ich bewusst nicht gemacht, um den Spannungsbogen zu haben. Und zwar, ich habe euch gar nicht gesagt, wie die Mitarbeiterin im Drogeriemarkt, die auf ihre Herkunft angesprochen worden ist, wie die darauf geantwortet hat. Und zwar hat sie einfach gesagt, also auf die Frage, sagen Sie mal, Sie sind ja so schön, woher kommen Sie eigentlich? Hat sie einfach gesagt, ja, ich komme aus Münster. Und darauf hat die Kundin erwidert, ja, aber wenn man so aussieht wie Sie, dann kommt man doch nicht aus Münster. Und da meinte sie, doch, ich bin in Münster geboren, ich bin in Münster zur Schule gegangen und jetzt studiere ich in Münster. Und dieser Kundin fehlte ganz offensichtlich ein Verständnis für die Multikulturalität hier in Deutschland und für den Pluralismus hier in Deutschland. Ja, und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge einen kleinen Beitrag für ein entsprechendes Bewusstsein geschaffen haben. Und ich finde es ganz toll, dass ihr euch ehrenamtlich in dem Netzwerk multikultureller JuristInnen engagiert, um solche Sachen voranzubringen. Ja, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast es interessant gefunden und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. RevPod ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm. Das war's für diese Folge. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.